ein herzliches Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Mit dieser Folge machen wir den Anfang von einer Reihe von Folgen über einen ziemlich komplexen Themenbereich, nämlich unseren Mund. Unsere Zunge, unsere Zähne, unser Kiefer und was all das mit dem Rest unseres Körpers zu tun hat. Für die erste Folge in diesem Bereich habe ich mir den ganzheitlichen Kieferorthopäden Philipp Herold eingeladen und mit dem Philipp habe ich erstmal mit so ein paar Zahnmythen aufgeräumt. Und dann haben wir uns aber etwas genauer die Arbeit der Zunge und den Zusammenhang mit unserem Kiefer angeschaut. Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass dies eine Folge ist, die vorrangig für die Welt der Blasinstrumente interessant sein könnte. Aber weit gefehlt. Die Wichtigkeit, die unsere Kopfstatik und die Rolle der Zunge und Co. dabei spielen, ist enorm. Und ausnahmslos für alle wichtig und interessant. Wie gesagt, ein sehr komplexer Themenbereich, für den wir jetzt mit dieser Folge den Anfang machen. Viel Spaß also mit der neuen Folge mit Philipp Herold und der ganzheitlichen Kieferorthopädie. Also, herzlich willkommen dem frisch gebackenen Papa zu einer neuen Folge bei mir hier beim gesunden Ton, lieber Philipp. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr schön, voll cool. Ich habe dich im Intro schon ein kleines bisschen vorgestellt, aber ich würde es super finden, wenn du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen kannst, wie du denn dazu gekommen bist, dass du jetzt so einen ganzheitlichen Ansatz als Kieferorthopäde hast.
Ja, puh. Das wäre jetzt wahrscheinlich schon eine Geschichte für einen eigenen Podcast. Also, ich habe eine Praxis für Kieferorthopädie oder ganzheitliche Kieferorthopädie am Chiemsee. Da bin ich auch aufgewachsen und hatte schon sehr früh eine große Faszination für Medizin. Und vor allem hat mich so der Bewegungsapparat sehr interessiert. Also so Sportmediziner und Physiotherapeuten haben mich total begeistert. Und hatte dann selber in meiner Jugend große Beschwerden mit meinem Nacken, hatte dann chronische Nackenverspannungen, so ein Schiefhalssyndrom. Das kam quasi einmal im Monat. Und dann habe ich mal Bericht gesehen über Zusammenhänge zwischen Kiefer und Körperhaltung. Dann war das die Phase, wo ich selber Zahnspange hatte. Und ich war damals der erste Patient bei meinem Kieferorthopäden. Das war noch ein ganz junger Kerl bei uns in der Nachbarortschaft. Und dann hat sich das irgendwie so gefügt ineinander, dass ich gedacht habe, boah, cool, so Feinmotorik, Feinmechanik, wie in der Kieferorthopädie, das reizt mich voll. Dann mit diesem Bericht, dass der Kiefer ja auch mit der restlichen Statik zusammenhängt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch cool, ich mache Kieferorthopädie und dann mache ich später, kombiniere ich alles, orthopädische und sportliche. Und so kam ich dann irgendwie zur ganzheitlichen Kieferorthopädie, wobei der Weg dann viel länger war und ein bisschen anders, als ich mir naiv vorgestellt habe, weil Medizinstudium ist nicht so, wie ich mir dachte in meiner Jugend. Und ein ganz großer, wichtiger Baustein war für mich dann nach dem Studium die Ausbildung oder das Curriculum Applied Kinesiology. Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal später drauf zurück. Mhm. Das war dann für mich so, wie ich mir ursprünglich mein Medizinstudium vorgestellt hatte. Und ja, habe dann die Faszination kennengelernt, wie viel Auswirkung doch unser Kiefer und unsere Zähne auf unsere Allgemeingesundheit haben. Und wie die Sachen wiederum ganz stark beeinflusst werden durch so vermeintlich banale Dinge wie wie die Atmung und Zungenfunktion.
Ja,
Genau.
alles Themen, auf die wir heute so ein bisschen eingehen werden. Ich habe aber natürlich noch mehr Folgen geplant, wo ich auf einzelne Themen noch tiefer reinsteigen möchte. Mit dir galoppiere ich jetzt dich ganz viel ein bisschen durch und bremst du mich gern aus und ich bremse dich gern aus, wenn wir
Ja,
irgendwo
perfekt. So
irgendwie ein
machen wir
bisschen
es.
was, genau, ein bisschen was genauer anschauen wollen. Jetzt pass auf, ich habe das jetzt schon richtig verstanden, du hast quasi eigentlich schon bevor du in den Beruf eingestiegen bist, hattest du schon eine ganzheitliche Idee.
Genau, also ich bin
Okay.
eher umgekehrt,
Genau,
habe
von
ich die
hinten
Idee im
aufgesattelt.
Studium schon fast wieder verloren,
Ja.
und habe dann schon so vor mich hingearbeitet, als Angestellter und habe dann irgendwann so ein Flashback gehabt und mir gedacht, warum habe ich nochmal studiert?
Aha.
Also ich habe meinen ursprünglichen Weg eigentlich kurzzeitig mal verloren und Gott sei Dank wiedergefunden.
Ja, okay. Durchs Studium verloren, wurde dir das so ein bisschen, weiß ich nicht, madig gemacht oder ist dir das in dem ganzen Wust oder der ganzen Vielfalt und der vielen Informationen im Studium verloren gegangen oder?
Ja, also zumindest hat das Studium jetzt nicht dazu beigetragen, dass ganzheitliches Denken da gefördert wird.
Okay, das wollte ich hören.
Ja,
Das ist also bitte jetzt nicht für die, die zuhören und vielleicht Allgemeinmediziner sind oder aus welchen Richtungen auch immer kommen. Es geht mir nicht darum, irgendwo mit dem Finger auf etwas zu zeigen, sondern ich möchte aufzeigen und ich und mein Podcast sind eine Weichenstelle für ganz viele Brücken, die zusammenkommen. Und ich möchte aus so vielen Richtungen wie möglich Dinge betrachten, und einfach immer wieder die Blickwinkel öffnen. Und deswegen ist es auch ein ganzheitlicher Podcast.
ja, so sehe ich übrigens auch die Ganzheitlichkeit, weil manche
Ja.
denken ja, das ist irgendwie Hand auflegen.
Ja.
Und für mich ist das auch so. Also ganzheitlich heißt in einer Riesenfülle das
Ja.
bestmögliche Nutzen. Ja.
Genau. Aus der ganzen komplexen Vielfalt, die wir einfach mittlerweile zur Verfügung haben. Und das ist doch das Coole, dass wir so viel wissen und auch allein übers Gehirn, hey, was man schon über das Gehirn sagen kann und beobachten kann, was da abläuft. Das ist so krass und so cool. Und es ist nicht irgendwie Voodoo und Räucherstäbchen, was wir machen, sondern,
Ja.
aber Voodoo und Räucherstäbchen ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung. Also,
Auf alle Fälle,
ich möchte es nicht mit jemandem zu tun haben, der irgendwie professionell Voodoo betreibt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du hast schon gesagt, Applied Kinesiology, angewandte Kinesiologie.
ja.
Was hat es damit auf sich?
Also, die Applied Kinesiology ist im Prinzip eine runtergebrochene Testmethode. Über einen Muskeltest, das heißt, man schaut, welches Feedback gibt der Muskel auf einen bestimmten Reiz. Der Reiz kann chemisch sein, der kann psychisch sein, er kann mechanisch sein. Und man befragt im Prinzip über verschiedene Muskeltests den Körper, nutzt die Körperintelligenz und der Körper antwortet dann eben mit einer Antwort, mal ganz grob gesprochen mit einer Muskelschwäche. Auf den Stress oder mit einer Hyperreaktion, so wie man es eigentlich vom normalen Leben auch kennt. Das heißt, wenn wir mal akut gestresst sind, dann sind wir eher ja, aufgewühlt, aufbrausend, also ein bisschen in so einem Hypertonus quasi. Und wenn der Stress länger anhält, dann kann es passieren, dass wir in so eine Unterspannung kommen. Und das ist dann quasi die Muskelschwäche und diese Körperintelligenz, die kann man eben super gut nutzen, um dem Körper Fragen zu stellen und da ja, ein super schönes Bild zu bekommen. Das heißt, man muss auch nicht mehr so viel wissen. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich so, dann fragen wir doch einfach mal das Unterbewusstsein. Und das wirkt auch natürlich sehr voodoo-mäßig, aber das lässt sich auch alles total gut erklären über neurologische Leitbahnen, Meridiane. Dann verliert es auch so ein bisschen seinen Voodoo-Charakter. Und hinter der Applied Kinesiology steckt unglaublich viel Fachwissen. Also das sind ganz komplexe Bücher, da lernt man nochmal ganz anders, wie nochmal ein neues Medizinstudium.
Ja.
Also da geht es jetzt nicht nur um diesen Muskeltest, sondern da geht es wirklich um Physiologie, Biochemie, ganz viel Neurologie. Das Schöne ist halt, dass in der Applied Kinesiology die Zähne eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle spielen, was ja in der Schulmedizin oder Humanmedizin komplett verloren gegangen ist. Also das ist für mich auch eine der dümmsten Entscheidungen gewesen, die da getroffen wurde, die Zahnmedizin von der Humanmedizin zu trennen, weil es, wie ich in der täglichen Praxis sehe, überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, wenn jemand mit einem Achillessehnenschmerz kommt oder Fußsohlenschmerz, also Plantarsehne, und ich kann diesen Schmerz wegnehmen über eine Behandlung oben am Kiefer oder an den Zähnen, dann fragt man sich schon, wieso wird dieses Wissen dann Orthopäden zum Beispiel vorenthalten oder Physiotherapeuten, die wursteln dann da unten rum und die Ursache liegt aber ganz woanders und die haben aber gar keine Tools, darauf zu kommen, dass die Ursache bei den Zähnen liegt zum Beispiel.
Ja, das ist, das möchte ich auch gleich sagen. Ich habe nämlich mich in der Vorbereitung, habe ich mir auch einen Podcast von dir angehört mit dem, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, mit dem Manolo von
Manolo,
Gravity Coach,
ja,
genau.
cool.
Kann ich jedem ans Herz legen. Ich verlinke dir auch tolle Folgen mit dir und mit dem Dr. Brenzen, was ich hoffentlich richtig ausspreche. Ich denke nämlich immer, er heißt Behrensen, aber es ist Brenzen. Genau, also ich möchte so ein bisschen an die beiden Folgen anknüpfen, weil ich die schon super interessant fand und dieses Ganze jetzt noch ein bisschen mehr auf die Musikerwelt umlegen möchte. Wenn man an Zähne denkt, denkt man natürlich auch erstmal gleich an Blechbläser oder Bläser im Allgemeinen. Ist aber, wie du jetzt schon ein bisschen angekratzt hast, es geht um den ganzen Körper. Also es ist für alle Instrumentalisten, alle Sänger, für alle überhaupt, alle Menschen, alle, wie wir da rumlaufen, ist es total hilfreiches, interessantes Wissen. Und dieses Applied Kinesiologie, schwieriges Wort,
Okay.
angewandte Kinesiologie, machen wir es so, fand ich schon jetzt total spannend, weil ich habe mich mal mit neuraler Organisationstechnik, NOT, vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Ich hatte mal einen Chiropraktiker, der NOT auch kombiniert hat mit seiner Chiropraktik. Und das war auch super spannend, wie man da behandelt wurde und was scheinbar auch einem wie seltsames Voodoo vorkam, aber so Wahnsinnsunterschiede gemacht hat. Und wie unterschiedlich das Nervensystem dann auch da nur durch diese Impulse sich ausrichtet und schaltet und auf was es alles Einfluss nimmt. Also ich weiß gar nicht, man arbeitet am Körper und nimmt aber eigentlich Einfluss aufs Gehirn oder man arbeitet am Gehirn und nimmt Einfluss auf den Körper. Also es gibt keine Trennung voneinander, sondern ich hatte das Gefühl, es ist wirklich eins der wenigen Sachen, wo diese ja, Ganzheitlichkeit so als Gedanke dahinter auch steht.
Ja, was das, ich pflege auch den Spruch zu sagen, du kannst gar nicht ganzheitlich arbeiten,
Ja.
weil
Ja.
egal was wir machen, es hat immer Auswirkungen auf allen Ebenen, Körper,
Genau.
Geist und Seele. Der einzige Unterschied ist, ist einem bewusst, während ich was mache oder nicht.
Ja.
Und das Bewusstsein hilft schon mal ganz viel, auch in der Kommunikation mit Patienten, dass ich weiß, okay, meine Worte, die haben jetzt auch eine Auswirkung auf das Ganze hier. Und das ist ja auch das Schöne, dadurch, dass wir wissen, dass das gar nicht getrennt werden kann, wissen wir auch, dass alles, was wir machen, einen Einfluss hat auf allen drei Ebenen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, dann kann ich den da abholen, wo er gerade steht. Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Und wenn ich jetzt keinen gesunden Körper habe, dann weiß ich, okay, der Geist ist wahrscheinlich auch nicht 100% gesund. Und dann kann ich schauen, wo steht der Mensch, kann ich den sofort bei der Seele abholen, bei der Psyche abholen oder hole ich den erstmal beim Körper ab. Das stehen ja die meisten. Also ich war genauso, dass ich auch erstmal im Körper abgeholt werden wollte. Und sobald man im Körper arbeitet und dem Körper was Gutes tut, sei es mit Osteopathie oder also mit manuellen Therapien oder mit NEMs, das heißt den Körper mit Nährstoffen aufpäppeln, gibt es ja unglaublich viele Sachen. Oder bei uns in der Kieferorthopädie, dass man den Kiefer mal in eine physiologische Form bringt, dass der Patient überhaupt die physiologischen Funktionen einnehmen kann und die physiologischen Lagen von der Zunge zum Beispiel. Dann hat das auch Auswirkungen auf die Psyche und ja, und eben auch auf die Funktionen. Das ist ja das Schöne, diese Untrennbarkeit.
Und jetzt muss man dazu vielleicht noch sagen, ich kenne dich ja jetzt nicht, ich habe dich nicht als Kieferorthopäde kennengelernt, sondern ich kenne dich in erster Linie aus unserer Emotionscoaching, NRP, M-Trace, wie auch immer, Ausbildung. Und also du bist eben auch Emotionscoach und beschäftigst dich auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und wendest dieses Wissen auch in deiner Praxis mit an. Und daher nochmal, um dieses Ganzheitliche jetzt irgendwie in den Rahmen zu packen, die Sicht auch eben über die und auf die Worte, auf die Informationen, die wir miteinander austauschen und vor allem, wie wir es miteinander austauschen und was man darüber schon allein bei sich und bei anderen bewirken kann. Und jetzt würde ich aber voll reinspringen mit dir in den Mund.
Ja.
Weil du bist ja einfach der Fachmann für Zähne. Und jetzt würde ich erstmal ganz einfach, popelig, plakativ anfangen mit so einfachen Fragen, die, glaube ich, wenn ich jetzt gerade so mit Blechbläsern mich unterhalte, die haben ja vor allem Schiss. Ganz viele hatte ich das Gefühl, dass irgendwas mit den Zähnen ist. Ich hatte das irgendwie nie, also ich bin vielleicht auch als Frau, weiß ich jetzt nicht, ob das Männer eher haben, dass sie Angst haben, dass sie irgendwo im Bierzelt einen mit dem Maskrug übergezimmert kriegen und dann drei Schneidezähne fehlen oder ich weiß nicht, wie viele Schneidezähne man hat, keine Ahnung, wahrscheinlich rede ich jetzt total Nonsens. Aber wie sieht's aus mit Zähnen, die einem verloren gehen, auf irgendeine Art und Weise? Was würdest du als Kieferorthopäde als ersten Tipp sagen? Lass dir vorher schon immer sicherheitshalber einen Zahnabdruck machen oder was wäre der beste Tipp? Wir steigen voll cool ein.
Spannende Frage, ja. Also da hatte ich tatsächlich auch eine sehr coole Fortbildung mal, Digital Smile Design hieß das. Da ging es eben darum, die Zähne digital zu modellieren. Mhm. Und die haben sogar eine Datenbank mit berühmten Zähnen quasi. Da haben sie virtuelle Abdrücke. Und,
wie geht das? Wie kann ich einen virtuellen Abdruck machen?
Also ein super cooles Beispiel war, dass einer Gipsmodelle von Elvis seinen Zähnen gefunden hat in der Praxis. Also Elvis war da.
Der hat einen wirklichen Abdruck machen
lassen. Wirklichen Abdruck machen lassen damals.
Ich dachte jetzt von Fotos und von irgendwie, nicht.
Ach, also krass, einfach ein Gipsmodell von seinen Zähnen. Und dieses Gipsmodell kann man dann in einen 3D-Scanner stecken und dann hat man danach ein virtuelles Gipsmodell quasi im Computer. Okay. Und dann kann man diese Zähne quasi wieder einzeln darstellen und dann kann man aus diesen virtuellen Daten einen Zahnersatz planen. Das heißt, ich kann mir, wenn ich will, die Zahnform von Elvis Presley in meinen Mund kleben lassen.
Okay.
Das sind natürlich Extrembeispiele, das ist eher so das Amerikanische. Aber von dem her bietet sich's an heutzutage mit diesen Intraoral-Scans. Das sind so kleine Kameras, mit denen geht man in den Mund rein und dann fährt man einfach die Zähne ab und den Gaumen. Und dann habe ich einen 3D-Datensatz von meinen Zähnen, von meinem Kiefer und von meinem Biss, auch wie ich zugebissen habe zum Beispiel, ist auch wichtig nach Unfällen. Ja. Und darauf kann ich mein Leben lang zurückgreifen. Dann kann ich die Daten an ein Dentallabor geben und die können mir exakt die Zahnform, die ich vorher hatte, wiederherstellen. Und das kann man dann diese Krone auf ein zum Beispiel Implantat machen oder auf eine Brücke. Und dann schaut es wieder so aus wie vorher.
Und fühlt sich dann auch so an. Es ist ja vor allem das Gefühl, wonach dann so jemand streben würde, was ich jetzt angesprochen habe. Ab welchem Alter macht es Sinn, sowas zu machen? Ab welchem Alter ist der Kiefer oder die Zähne ausgebildet?
Also die bleibenden Zähne im Schnitt so mit 14, 15. Da hat man dann alle bleibenden Zähne im Mund. Wir machen natürlich schon deutlich früher die ersten Scans, also auch wenn die Kinder schon mit 5, 6 zu uns in die Praxis kommen, dann machen wir auch schon Scans, aber natürlich aus anderen Gründen, diagnostisch und therapeutisch, aber jetzt nicht um die Zahnform schon mal zu haben, wobei es auch in dem Alter schon passiert, dass die Kinder mit so einem starken Überbiss haben, wenn die hinfallen, brechen die sich öfter mal die Schneidezähne ab, die oberen. Und dann ist natürlich auch gut, wenn ich vorher schon den Datensatz habe. Und dann kann ich auch später einen schönen Zahnersatz machen, weil die vier Schneidezähne oben und unten, was wurde vorher gesagt, hast, wie viele Schneidezähne haben wir denn eigentlich? pro Kiefer haben wir vier Schneidezähne. Mhm. Und die haben wir ja schon im Durchschnitt schon mit im sechsten Lebensjahr da.
Ja.
Ja, und von dem her kann ich da die Daten von den Schneidezähnen, das sind ja in der Regel die wichtigsten, was Ästhetik und Gefühl angeht für die Zunge, habe ich dann auch schon mit 6, 7 Jahren, ist das gut, wenn ich den Datensatz schon habe.
Okay, dann so eine gängige Frage auch, also jetzt nochmal ganz kurz zur Anmerkung, ich halte ja Ich bin nicht so ein Fan davon, total panisch alles kontrollieren zu wollen. Und ich würde jetzt persönlich, weiß ich nicht, ob ich mich da besser mitfühlen würde, aber wer jetzt das Bedürfnis hat, einen Abdruck von seinen Zähnen zu machen, damit er weiß, falls er mal vom Radl fällt oder so, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Also auf jeden Fall mit Intraoralscan.
Intraoralscan. Okay.
Oralscan.
Oral. Ja,
Ja.
wäre was anderes. Dann, wie schaut es aus mit Zahnfehlstellungen? Das ist ja auch ganz oft ein Thema, weil, also ich weiß gar nicht mehr, im Studium hatte ich eine Kollegin, die auch irgendwie ging es da mal drum, dass die mit diesen Plastikschienen, mit diesen durchsichtigen, da gab es mal irgendwie so einen
Aligner,
Trend,
ja.
da was gerad machen zu lassen. Was sind, kam dir schon mal da was unter oder hast du auch schon mal mit Musikern zu tun gehabt, die wegen Zahnfehlstellungen kamen?
Ja klar, also nachdem ich ja im schönen Chiemgau in Oberbayern
Schon,
bin,
ne?
haben wir viele
Ja.
Musiker, die in der Kapelle spielen. Das sind viele Musikvereine und spielen
Ja.
Blasinstrumente. Und da haben viele tatsächlich zum einen Befürchtungen, ob sie dann mit Spange noch weiter das Instrument spielen können. Und zum anderen sieht man aber auch Fehlstellungen, die auch teilweise durch das Instrument bedingt sind.
Ah, okay.
Es gibt eine wichtige Regel, die nennt sich Form follows Function.
Ja.
Das heißt, unser Kiefer oder unsere Zahnstellung ist ganz banal einfach nur unserer Funktion ausgesetzt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt durch ein Blasinstrument viel Druck vorne auf die Schneidezähne bekommen und der Gegendruck von der Zunge reicht nicht aus, dann ist verständlich, dass die Zähne eher so ein bisschen nach innen neigen, also so einen Steilstand haben.
Okay.
Und um das auszugleichen wieder, also wenn wir es therapieren wollen, sind natürlich in solchen Fällen Aligner, also diese transparenten Schienen, die elegantere Form, weil die Funktion kaum beeinträchtigt bei Blasinstrumenten. So Brackets auf den Zähnen, also feste Zahnspange, beeinträchtigt es doch bei manchen Instrumenten ein bisschen mehr.
Ja, das ist schon, gerade für Leute, die unterrichten, ist es schon oftmals auch so ein Schreckensthema, wenn die Jungs und Mädels dann in ein Alter kommen und man ahnt schon, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt demnächst mit einer Zahnspange antraben, ist relativ groß. Und dann ist es so ein Punkt, wo viele aufhören, weil es einfach nicht mehr so easy geht und das dann eh schon jetzt, weiß ich nicht, so der Drive dahinter vielleicht eh nicht so groß war und dann denken sich einige, ja gut, kann ich gleich aufhören. Oder es wird auch so ein bisschen zur Zerreißprobe, weil die Kinder total motiviert sind und dann geht es nicht mehr so. Und das ist total frustrierend, ganz oft. Und ich vertrete aber die Meinung, dass es trotzdem irgendwie einen Weg gibt. Ich bin jetzt niemand, wo sagt, oh, bekommt eine Zahnspange, geht auf keinen Fall, schickt die Leute wieder heim. Sowas glaube ich nicht. Also ich hatte jetzt ganz viele Schüler, wo man klar nicht mehr einfach so weitermachen kann, aber es gibt immer irgendeinen Weg und es ist ja auch eigentlich keine Endlosnummer im Normalfall. Es gibt wahrscheinlich auch
Ja,
die
Gott sei Dank,
Horrorgeschichten,
ja.
wo die fünfte kieferorthopädische Behandlung irgendwie durchgezogen wird, wo wir auch noch drauf eingehen. Aber was du jetzt gerade meintest, dass die Zahnfehlstellung durch das Blasinstrument begünstigt wird, würde jetzt vielleicht bei manchen Eltern, die ihre Kinder in die Musikschule oder in den Musikverein schicken wollen, eine rote Lampe aufleuchten und die denken sich, oh Gott, nein, die darf jetzt keine Trompete lernen oder der, sondern dann gibt es schiefe Zähne. Ist das jetzt so oder wie darf man das jetzt verstehen? Würdest du
Nein,
jetzt
um
dann
Gottes Willen,
abraten?
also
Nee.
bitte jetzt nicht von
Okay.
Blasinstrumenten abraten, sondern
Gut.
das einfach ein bisschen auf dem Schirm haben und
Ja.
vielleicht einfach kontrollieren lassen, bewegt sich da was in eine falsche Richtung. Und dann kann man ja mit funktionellen Übungen zum Beispiel gegensteuern.
Ja.
Ja, es gibt da myofunktionelle Therapien, zum Beispiel so transparente Silikonschienen oder ein Balancer von der Dentosophie oder einfache logopädische Übungen, wo man dann ein bisschen gegensteuern kann. Was das einfach ein bisschen auf dem Schirm haben und dann ist alles gut
Alles
und
gut.
erlaubt, ja.
Sehr gut. Ja, das ist so Wissen, was eigentlich niemand hat. Ich gehe schwer davon, also ich wüsste nicht, wer von meinen Kollegen jetzt gleich sagt, ja, na, das ist mir sonnenklar, dass ich auf sowas achten muss und wo ganz viele blinde Flecken sind. Und ich finde das total gut, wenn da mehr Aufmerksamkeit so einer Geschichte geschenkt wird. Also wir haben es echt, wenn man unterrichtet, gerade mit kleinen Kindern zu tun hat, das ist echt krass, was wir für eine Verantwortung teilweise auch haben. Nicht nur sozial, sondern auch körperlich. Also auch wie Kinder, kleine Kinder teilweise mit ihrem Körper und mit ihrem Körperbewusstsein umgehen. Also ich bin ja auch da schwer dran beteiligt, wenn ich da mit dem Körper jemandem was beibringe, was der für ein Körperbewusstsein entwickelt. Und da möchte ich
Super
auch
wichtig.
unbedingt, genau, da möchte ich total aufklären, auch eben mit meinem ganzheitlichen Ansatz, auch durch meine funktionelle Bewegungslehre, Spiraldynamik. Da wird auch noch ganz viel in der Zukunft kommen. Ich bin schwer dran an der Arbeit, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal ein bisschen weiter auf die Zähne und auf den Kiefer. Und das hat eben, wie du schon vorhin gesagt hast, total viel Auswirkung auf die ganze Körperstatik. Eine Sache, die ich gerne noch, bevor wir jetzt mehr auf den Kiefer und die Kieferform eingehen, wie ist es mit Weisheitszähnen? Das ist ganz oft so ein Thema, auch so ein Schreckgespenst, was in der Profi-Bläserriege so irgendwie unausgesprochen oder ausgesprochen, lass dir auf keinen Fall die Weisheitszähne rausmachen, weil dann verschiebt sich alles und verändert sich alles.
Die Weisheitszähne
Was sagst du dazu?
und das Verschieben, ja. Also, die Weisheitszähne sind wirklich ganz viel Dogmen ausgesetzt. In der Kieferorthopädie ist zum Beispiel das Dogma, dass die Weisheitszähne eben dafür verantwortlich sind, dass sich nach der Kieferorthopädie die Zähne wieder verschieben. Jetzt höre ich von dir, dass in Musikerkreisen genau das Gegenteil behauptet wird, da macht man sie raus und dann verschiebt sich's. Also, die Weisheitszähne haben auf Zahnstellung unglaublich wenig Einfluss. Also, das erzähle ich auch allen meinen Patienten, weil das die Frage, die kommt so häufig, ja, jetzt machen wir lieber die Weisheitszähne raus, sonst verschiebt sich wieder alles. Also rein biomechanisch gesehen ist das ja auch ein totaler Nonsens, dass die Backenzähne da hinten so viele andere Zähne mit der gleichen Größe oder teilweise größer vor sich verschieben können. Dass sich es wieder verschiebt, das hat andere Gründe, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber bei Weisheitszähnen muss man halt einfach so ein bisschen im Blick haben, haben sie Platz später oder nicht. Ich bin mittlerweile sehr zurückhaltend, gehe lange in die Beobachtungsphase und schaue, wie sich das einfach entwickelt. Wenn die Taschen entwickeln, die sich chronisch entzünden, dann nutzt es meistens nichts, dann müssen die raus. In der Regel machen eher die unteren Probleme als die oberen.
Warum?
Weil die unteren sind halt hinten durch den aufsteigenden Kieferast begrenzt. Und wenn da zu wenig Wachstum stattfindet, dann orientiert sich der Weisheitszahn eher nach vorne und kippt so ein bisschen nach vorne. Und dann kann er eben den Zahn vor sich schädigen, anknabbern, resorbieren nennt man das. Oder eben so eine kleine Zahnfleischkappe bilden. Das haben relativ viele dann. Und die entzündet sich dann, weil ich die nicht sauber halten kann. Im Oberkiefer orientieren sich oft die Weisheitszähne ein bisschen nach hinten. Also kippen eher nach hinten weg und haben einen viel weicheren Knochen als der Unterkiefer. Deswegen haben die da ein bisschen mehr Freiraum, wo sie sich dann austoben. Genau,
Ich
das.
habe, also bei mir war es so, meine oberen sind rausgenommen worden, weil die beide zur Seite gewachsen sind. Und ich mir dann immer dann halt vermehrt auf die Backe
Die
auch
Wange
drauf
gebissen
gebissen habe,
haben,
auf die
ja,
Wange drauf gebissen habe. Bei
genau.
den
Das sind aber eher
unteren,
so harmlose
ja.
Begleiterscheinungen, ja.
Ich dachte dann, ich habe dann immer, weil ich einfach Schiss hatte vorm Rausnehmen. Ich bin nicht so ein Fan. Aber ich habe dann mehrmals vorgeschlagen, ob bei denen ich einfach abschleifen kann. Dass ich mir nicht mal drauf weiß. Aber ich glaube, das ist auch
Ja,
nicht so cool, ne?
also die Zähne haben auch eine eigene Intelligenz. Ich sage immer, Zähne sind wie Menschen, die sind ihr Leben lang auf Partnersuche. Zähne wollen immer ihren Gegenzahn treffen. Und deswegen haben die einen natürlichen Antrieb, aus dem Knochen rauszuwachsen. Ja, also Zähne kommen ja, man sieht es ja bei den Kindern schön, und die wachsen ja in die Mundhöhle rein. Und die wachsen in der Regel so lang in die Mundhöhle rein, bis sie auf den Gegenzahn treffen. Also der obere Zahn sucht seinen unteren Beißpartner.
Jetzt bin ich dabei. Ja.
Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Zahn abschleife und den aus dem Kontakt rausnehme, dann sagt er, hey, wo ist mein Kontakt? Und dann wachse ich wieder ein bisschen länger und so verlängert sich ein Zahn. Oder wenn ich eine Zahnlücke habe im Gegenkiefer, dann wächst der Zahn teilweise unglaublich lang raus, dass ich später ein Riesenproblem habe, da überhaupt wieder einen Zahnersatz reinzubekommen. Also da ist auch wichtig, wenn jemand Zahnlücke hat, sollte man die zumindest provisorisch versorgen, dass die Zähne zum einen nicht reinkippen in die Lücke und zum anderen der Zahn vom Gegenkiefer nicht sich verlängert.
Okay, dass der nicht anfängt, nach oben oder nach unten zu streben. Verstehe.
Genau.
Ist ja, also der Zahn sucht immer seinen Gegenpartner. Macht eigentlich Sinn,
Ja.
wenn man es mal einfach rein logisch betrachtet. Ich dachte, dass bei den Weisheitszähnen unten noch so, also das ist der Mythos, der dann bei uns kursiert, oben ist kein Problem, unten nicht rausmachen lassen, weil da dieser Nerv ist und der, wenn der durchtrennt wird oder wenn damit irgendwas ist, ist die Lippe quasi taub. Und
Ja,
mein
also das ist
Professor hat
ein.
mir das immer ganz blumig erzählt, weil das bei ihm tatsächlich passiert ist. Und der hat es immer,
okay.
der hat es geliebt, die Geschichte zu erzählen, falls er sich's anhört. Bitte verzeih mir, aber das ist einfach der Aufhänger jetzt für mich. Und der hat es halt irgendwie auch geschafft, dann mit so einer halbtauben Unterlippe da echt noch sensationell zu spielen. Aber ist das ein Mythos oder ist das.
Nein, das ist kein Mythos, das ist eine bekannte Komplikation bei der Weisheitszahnentfernung.
Ja.
Also da muss auch jeder Chirurg aufklären darüber, dass das passieren kann. Es ist Gott sei Dank extrem selten, dass es überhaupt passiert
Ja.
und selten, dass es bleibende Schäden macht am Nerv.
Okay.
Meistens ist es eine temporäre Überreizung und aber das Risiko hat jeder Chirurg auf dem Schirm. Klar, ein gewisses Restrisiko bleibt bei solchen Eingriffen. Da ist eher dann wieder so, je früher man die Weisheitszähne rausmacht, umso weniger ist diese Wurzel schon ausgebildet und kann den Nerv umschlingen.
Ja.
Je später, umso höher ist wiederum das Risiko für die Nervenschädigung. Also es ist
Okay.
auch immer gut abwägen vom Zeitpunkt. Ich habe ja vorher gesagt, ich warte ganz gern und beobachte ganz gern. Und da macht es dann auch mal Sinn, dass man jährlich Röntgenkontrollen macht und schaut, wie entwickelt sich das Ganze. Macht es Sinn, weiter abzuwarten, macht Sinn, doch früher rauszumachen. Und ich bin in der Medizin generell kein Freund von so Pauschalaussagen, niemals rausmachen lassen oder immer rausmachen lassen. Das muss man bei jedem Patienten individuell abwägen.
Ja, okay. Vorhin, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in dieses Kiefer-Zungen-Thematik rein. Du hast vorhin gesagt, dass der Zahn, der Weisheitszahn, nicht die Kraft hätte, wenn ich es richtig verstanden habe, die anderen Zähne zu verschieben. Aber ich hatte das jetzt aus den Podcast-Folgen, die ich mit dir angehört habe, irgendwie so in Erinnerung, dass ich selbst mit meiner Zunge, mit dem Druck der Zunge, trotzdem irgendwie Einfluss auf meine Schneidezähne vorne nehmen kann. Also
Ja.
es genügt dann trotzdem so eine Dauerbelastung, kann dann trotzdem ausreichen, da an der Stellung was zu verändern.
Ja, also ein Zahn ist theoretisch mit ganz geringen Kräften bewegbar, also so 2 Gramm, sagt man, kann man schon einen Zahn bewegen.
Okay.
Das heißt, Zahnhalteapparat reagiert sehr sensibel auf eine Kraftveränderung und
Das heißt Zahnspange, Zahnhalteapparat oder was?
Na, der
Was meinst du?
Zahnhalteapparat, also ein Zahn, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen. Man stellt sich ja so einen Zahn immer so im Knochen fest verankert vor. Aber ein Zahn ist quasi nur über Fasern im Knochen verbunden. Und der hat immer so ein leichtes Spiel. Und wenn
Ja.
ich jetzt den Zahn in eine bestimmte Richtung drücke, dann werden die Fasern auf der einen Seite bisschen mehr überdehnt und auf der anderen Seite erschlaffen die quasi.
Das
Und das
merkt
dann
man auch,
ist
ne? Also ich merke
genau.
das auch, wenn ich spiele und mit meinem Mundstück hier vorne den Kontakt lange hatte und dann mit meiner Zunge, also wenn mein Mundstück dann weg ist und meiner Zunge von innen wieder, dann knackt es auch so ganz leicht.
Ja.
Ja. Ich hoffe, das
Ja.
ist noch im Rahmen des Möglichen, des Gesunden.
Ja, solange nichts abbricht dabei, ist alles gut.
Okay.
Genau, aber da merkt man das schon in so kleinen Alltagssituationen, dass man Zähne recht einfach verschieben kann. Das mit den Weisheitszähnen ist jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, weil hier geht es ja um Einzelzahnbewegungen und der Weisheitszahn müsste ja einen siebten großen Backenzahn, einen sechsten großen Backenzahn, einen
Verstehe, die
kleinen
ganze Reihe
Fünfer,
nach
einen kleinen
vorne quasi.
Vierer, einen kleinen Eckzahn, alles nach vorne schieben. Und das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr selten,
Okay.
dass das nennenswerte Auswirkungen auf die
Okay.
Frontzähne dann am Ende hat.
Also, aber viel nennenswerter ist, und jetzt kommen wir zu einem echt coolen Thema, ist die Ausbildung unseres Kiefers und der Einfluss, den die Zunge auf diese Formbildung nimmt. Von Geburt an.
Jawohl.
Was ist daran so wichtig? Warum ist der Kiefer so wichtig und die Form des Kiefers?
Ja, also im Prinzip ist ja unser Fach auch total fehlinterpretiert. Zahnfehlstellungen sind ja nicht wirklich die Pathologie. Also Zahnfehlstellungen sind das gut gemeinte Symptom von unserem Körper, auf ein anderes Problem hinzuweisen. Und zwar sichtbar. Ja? Also da sieht man, hoppala, hier läuft irgendwas schief im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Kieferentwicklung, die findet schon sehr früh statt. Und es ist ja vordefiniert, wie viele Zähne später da mal Platz haben sollten. Ich beschreibe das bei den Patienten immer so, als warum ich auch für frühe Behandlungen plädiere. Als wenn ich schon wüsste, mein Haus, was ich bauen will, braucht eine Grundfläche von 100 Quadratmetern. Und ich kaufe mir jetzt aber ein Grundstück mit nur 60 Quadratmetern, dann weiß ich vorher schon, dass das nicht funktionieren wird. Also,
Oder
und
es
so ist
kommt was
es.
ganz Spezielles dabei raus.
Ja,
Ja.
genau. Und deswegen ist es so, wenn ich jetzt schon frühkindlich erkenne, dass der Kiefer sich nicht gut in die Breite entwickelt, dann ist auch logisch, dass später die Zähne in einem Engstand rauskommen oder teilweise gar nicht rauskommen können. Und deswegen ist diese frühe Entwicklungsphase, also auch physiologisch gesehen, so wichtig, dass der Kiefer bis zum 10. Lebensjahr sich schön in die Breite entwickelt. Da geht es dann auch gar nicht so wirklich um Zähne, sondern geht es um Kieferentwicklung und Funktion, physiologische Funktionen etablieren.
Was ist die, was kann man das irgendwie auf den Punkt so kurz sagen, was die Hauptfunktionen sind? Was ist das Wichtigste, oder?
Also das Wichtigste ist schon mal der Mundschluss. Der Mundschluss bringt schon mal die Zungenspitze nach oben eher. Bringt uns dazu, dass wir durch die Nase atmen. Wenn wir durch die Nase atmen, hebt es auch wiederum die Zunge nach oben. Dadurch haben wir schon mal diesen konstanten Zungendruck auf den Oberkiefer. Und der Zungendruck bildet im Prinzip den Oberkiefer dann schön in die Breite aus und auch ein bisschen nach vorne ist auch wichtig. Das heißt, es ist ganz entscheidend für die Entwicklung von unserem Mittelgesicht verantwortlich. Und durch die Nasenatmung belüften wir unsere Nasenhöhlen und Nebenhöhlen. Und diese Belüftung macht eben diese Höhlen dann auch groß, weil Knochen löst sich auf Druck auf. Und wenn wir Luftdruck haben in Nasenhöhlen und Nebenhöhlen, dann werden diese Höhlen eben größer und können immer wieder besser belüftet werden. Umgekehrt haben wir einen negativen Teufelskreis. Und wenn der Oberkiefer eine richtige Breite hat, dann kann sich auch der Unterkiefer gut nach vorne entwickeln. Das ist so, wie wenn ich einen Schuh habe, so einen italienischen Schuh, der vorne so schmal ist, dann kann der Fuß ja nicht bis ganz nach vorne zum Schuh. Und dann habe ich so ganz viel Luft nach vorne. Und deswegen haben Kinder, die einen zu schmalen Oberkiefer haben, nicht nur Engstände von den Zähnen, sondern oft auch eine Unterkieferrücklage. Oder der Unterkiefer weicht auf eine Seite aus. Genau, und das nennt man dann Kreuzbiss. Das erkennt man, indem die obere Zahnmitte und die untere Zahnmitte
Sich
verschoben sind.
kreuzen. Also ist in kann man jetzt quasi sagen, es ist vermehrter, dass der Oberkiefer nicht breit genug ausgibt, sich ausbildet, dadurch, dass die Zunge nicht die Form in die Breite vorgibt. Dadurch bildet sich der Unterkiefer auch nicht dementsprechend vor allem nach vorne aus. Und dann haben wir, wenn der Unterkiefer weiter hinten ist, was haben wir dann? Überbiss oder ein Unterbiss?
Im Volksmund sagt man Überbiss. Ja.
Überbiss. Also wenn die oberen Zähne weiter vorne stehen.
Genau, ja.
Was gibt es für Gründe, dass die unteren Zähne weiter vorne stehen? Das sieht man
Genau,
wahrscheinlich nicht so oft,
das
oder?
sagt man dann, ja doch, also klar, Unterkieferrückbisslage ist häufiger, zumindest in unseren Breitengraden. Ich habe auch mal eine Praxis in Holland besucht, da war ich mal eine Woche. Da hat er gesagt: Schau mal, hier kannst du bei jedem die gleiche Therapie machen. Die haben quasi nur Unterkieferrückbisslagen. Der fand das total spannend, dass bei mir in Oberbayern wenigstens auch ein paar Patienten haben, wo der Unterkiefer zu stark nach vorne wächst.
Okay.
Genau. Und da haben wir das umgekehrte Phänomen, aber da merkt man auch wieder die Power und die Kraft von unserer Zunge. Bei den Patienten kommt schon oft eine kleine genetische Komponente dazu. Aber viel entscheidender ist, dass bei den Patienten die Zunge viel zu stark im Unterkiefer liegt, den Unterkiefer dadurch schön in die Breite formt und auch nach vorne drückt.
Ja, okay.
Und im Gegenzug aber den Oberkiefer klein, schmal und hinten lässt, aha, weil er da überhaupt kein Druck kommt, weil die Zunge sich quasi komplett auf den Unterkiefer fokussiert. Und dann kann der Oberkiefer den Unterkiefer gar nicht mehr aufnehmen und der Unterkiefer umfasst dann den Oberkiefer, also ist quasi wie umgedreht. Und das ist dann entweder ein zeitlicher Kreuzbiss, einseitiger Kreuzbiss, beidseitiger Kreuzbiss oder sogar ein zirkulärer Kreuzbiss oder nur ein frontaler Kreuzbiss. Das heißt, die unteren Schneidezähne stehen vor den oberen Schneidezähnen.
Mhm. Aber es hat beides irgendwie die Ursache, dass die Zunge nicht da ist von der Spannung her, wo sie sich hinspannen sollte. Also es geht ja nicht um eine Ruhelage. Das ist auch das, was ich, als ich jetzt auf dieses Zungenthema gekommen bin, dachte ich immer, meine Zunge muss da ja entspannt, total locker gechillt liegen. Aber das ist ja gar nicht so. Um da zu liegen, oben am Gaumen, wo sie hin soll, braucht sie ja schon ein bisschen Arbeit.
Ja, das ist wie der Grundtonus, den wir eigentlich in unserem ganzen Körper ja haben.
Genau.
Wir haben ja überall eine Grundspannung, zumindest wenn wir physiologisch sind. Und die Zunge hat in ihrer Ruhelage auch, wie du schon sagst, einen gewissen Tonus. Bei Säuglingen ist es übrigens super schön zu sehen, weil da klebt sogar die Zunge am Gaumen, auch wenn die Lippen offen haben.
Genau, richtig, klar.
Ja. Und es ist ja auch ganz spannend, so diese Ebenen, die wir in unserem Körper haben. Wir haben ja die Zunge ist ja am Zungenboden befestigt. Mhm. Das ist quasi das, was unseren Unterkiefer so von links nach rechts umspannt. Dann haben wir unser Zwerchfell, das ist auch so eine Quermuskulatur in der Mitte von unserem Körper. Und dann haben wir noch den Beckenboden.
Ja.
Und diese drei Ebenen, die schaffen eigentlich unsere Grundspannung und Grundhaltung. Die richten uns Menschen eigentlich auf. Ja, deswegen ist es so wichtig, da auch eine Balance zu schaffen und die alle gut zu trainieren.
Mhm.
Und die Zunge wird da oft vergessen, weil Beckenbodentraining, das ist schon vielen mehr Leuten
ganz
ein Begriff.
Genau. Ja.
Zwerchfell wird es auch schon dünn,
ja.
Da ein Bewusstsein drauf zu legen mit der Atmung, mit der Bauchatmung. Aber Zungenboden, das wird sehr vernachlässigt.
Das ist total spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch mit einer Logopädin, die auch Spiraldynamikerin ist, also die ist ursprünglich Logopädin und sagt aber mit dem Wissen, was sie mittlerweile hat, kann sie sich schon gar nicht mehr Logopädin schimpfen. Hat schon lange das den Weg quasi verlassen, ist abtrünnig geworden. Und die hat auch von diesem Diaphragma im Mund gesprochen. Fand ich auch total spannend.
Ja, schöner Begriff. Ja, super.
Genau. Ich hatte das nicht in meiner Spiraldynamik-Ausbildung, war das noch nicht dabei. Ich müsste mich da noch mehr spezialisieren, was ich auch unbedingt machen will. Und dieses, wie du es gerade beschrieben hast, die drei Ebenen, also Beckenboden sind gerade wir Frauen ein bisschen verbundener damit, dann Zwerchfell hört es bei vielen schon auf, aber wenn man es schafft, Gewahrsein für diese drei Diaphragmen im Endeffekt zu haben und die dann auch cool auszuebnen, dass die sich so übereinander stapeln, dann ist es, das ist so krass, was das für einen Unterschied macht in der Wahrnehmung. Und da muss ich noch nicht mal total anatomisches Fachwissen haben, sondern einfach erstmal ein Gewahrsam oder Gewahrsein dafür bekommen. Also
ja,
voll cool, dass du das jetzt ansprichst mit dem Munddiaphragma. Genau. Nochmal zurück zur Zunge. Also Babys machen das quasi automatisch. Warum verliert man das dann?
Also ganz spannend ist ja auch, der TCM spricht mir auch von Schließen des Energieflusses. Also wie so ein Stecker und eine Steckdose, die ich dann zusammenführe. Das heißt, wenn die Zungenspitze an diesem Gaumenpunkt ist, an der Papilla incisiva, dann ist unser Energiefluss auch geschlossen. Dann fließt die Energie durch den Körper. Das ist ganz entscheidend in der TCM und das kann man auch physiologisch nachvollziehen.
Ja.
Und wir verlieren das leider zunehmend, vor allem in den westlichen industriellen Ländern. Und das hat viele Ursachen. Eine Sache, ganz banal, der Schnuller zum Beispiel, ist natürlich ein super Tool, um die Babys zu beruhigen, diese Stillberuhigung künstlich zu erzeugen. Aber der Schnuller hat den Nachteil, dass er die Zunge ja nach unten verdrängt.
Ja.
Das heißt, sobald er im Mund ist, sagt die Zunge, puh, okay, wo muss ich hin? Okay, ich kann nur nach unten ausweichen.
Aber ist er eigentlich auch bei der Brust so, oder? wenn das Kind, oder ist es da von der Form, weil das ja auch viel weicher ist, eine Mutterbrust? Ist es
Ja,
anders, oder?
also es ist zum einen ja so, dass ein Baby oder ein Säugling ja nicht rund um die Uhr an der Brust hängt. Das
Ja.
heißt, dieses Hindernis für die Zunge ist ja nur für den Akt des Stillens gegeben. Und in der Zeit hatte die Zunge eine ganz wichtige Funktion, da auch nach oben zu drücken und Milch rauszupressen,
Ja.
rauszusaugen in dem
Ja.
Fall. Und da ist einfach, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich dann danach sofort diesen Schnuller einsetze, dann ist einfach die Dauer viel zu lang und die Zunge hat überhaupt keine Gelegenheit mehr, ihren Ruhepunkt einzunehmen.
Ja.
Und dann gibt es ja noch diese tolle Idee von der Industrie, ist aus verkaufstechnischen Gründen sehr geschickt, für jedes Alter nochmal eine extra Schnullergröße zu machen. Also das ist ja auch absurd. Das heißt, der kleinste Schnuller so lang wie möglich, so wenig wie möglich. Also nicht immer größer mit der Größe des Kindes. Das ist total absurd, ja, weil die Zunge da total verdrängt wird. Weitere Faktoren sind halt die Umweltgifte. Wir haben ja mittlerweile so viele Kinder mit Allergien. Also erschreckend. Und die Kinder entwickeln dann schon sehr früh viele Infekte der oberen Atemwege. Die führen ja dazu, dass die Nase dann verstopft ist, dass die Nebenhöhlen zugehen und die Kinder dadurch oft früh gezwungen sind, durch den Mund zu atmen. Normalerweise, nachdem der Infekt weg ist, sollten sich die Kinder wieder umstellen, aber oft ist das dann schon so ein chronischer Prozess geworden bei denen,
Ja.
dass die eben dann weiterhin durch den Mund atmen, dann ist das auch so eine gewisse Angewohnheit schon, auch wenn es dann schon wieder mechanisch gehen würde. Und deswegen spricht man in den meisten Fällen von sogenannter habitueller Mundatmung. Und bei einer Mundatmung, ich mache da immer gerne das Experiment mit dem Patienten, einmal tief durch die Nase mit geschlossenem Mund einatmen, dann ist die Zungenspitze schön oben. Wenn ich jetzt sage, Mund aufmachen, durch den Mund einatmen, fällt die Zunge sofort in den Unterkiefer. Das heißt, mit Mundatmung habe ich immer eine falsche Zungenlage. Die Zunge ist immer entweder zwischen den Zahnreihen oder im Unterkiefer. Und ja, das führt dann eben auch dazu, dass die Zunge nicht in ihre richtige Funktion einnehmen kann. Dann haben wir noch Nährstoffmängel, Vitamin D3, K2, ganz wichtiger Faktor. Auch Omega-3-Mangel haben viele, ja, was ganz wichtig ist für die Zellpermeabilität.
Haben das jetzt viele wegen der Mundatmung oder die Mundatmung kommt durch den Mangel?
Spielt mit rein. Also das Problem ist, dass wenn die Nährstoffe fehlen, dann können sich auch unsere Strukturen nicht gut ausbilden. Das heißt, wenn wir kein Vitamin D3, K2 haben, können wir das Kalzium aus der Blutbahn oder erstmal aus dem Darm, dann Blutbahn und dann in die Knochen nicht einbauen. Und deswegen haben wir auch so, ja, Knochenbildungsstörungen. Und Omega-3, aber genauso wie das Vitamin D3, sind natürlich auch ganz wichtige Faktoren bei der Immunantwort. Und wenn unser Immunsystem nicht gut funktioniert, dann sind wir natürlich wieder infektanfälliger und sind dadurch wieder gehäuft bei der Mundatmung aufgrund von Infekt. Das ist mehr so eine, ja, indirekte Begleiterscheinung.
Da würde ich noch mal ganz kurz, das würde mich noch interessieren, wenn ich jetzt, wenn ein Kind jetzt quasi diese vermehrte Mundatmung macht und mit Atemwegsinfektionen zu tun hat, können die Atemwegsinfektionen von der Nase, von Nasennebenhöhlen, dann auch schlechter abheilen durch die Mundatmung oder begünstigt die Mundatmung dann auch, dass das quasi in so einer Dauerentzündung bleibt oder die Entzündungswerte erhöht bleiben?
Ja, super, super schlaue Frage. Also ein System stabilisiert sich immer selbst. Das heißt, wenn ich meinem System jetzt zeige, ich bin Mundatmer, dann wird mein System alles dafür tun, mich als Mundatmer zu optimieren. Also ich schiebe den Kopf nach vorne, weil dann kriege ich noch besser Luft über den Mund, in den Rachen. Ich nehme die Schulter nach vorne, weil ich dann die Atemhilfsmuskulatur besser nutzen kann. Also da merkt man wieder, jedes Symptom ist gut gemeint. Und tatsächlich ist es so, dass die Mundatmung die Ursachen wiederum begünstigt. Also atme ich viel durch den Mund, dann kann ja schon mal meine erste Abwehrstation in der Nase nicht arbeiten, weil die Nase ist eine der wichtigsten Filterstationen, Abwehrorte, befeuchtet und wärmt die Luft vorher an, dass der weitere Weg bis in die Lunge viel weniger Arbeit hat. Zweite Station müssen dann alles die Mandeln ausgleichen, die Rachenmandeln zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ständig durch den Mund einatme, trocknen ja unsere Mandeln aus über Nacht. Und dass die ihre Funktion trotzdem gewährleisten können, werden die dann größer. Das beobachten ja dann oft auch die HNO-Ärzte und sagen, oh, hoppala, da haben wir total vergrößerte Mandeln, die müssen wir wegschneiden. Und da geht es halt darum, diesen Teufelskreis so früh wie möglich zu durchbrechen, weil wenn die Ursache weg ist, das heißt, wenn die Nasenatmung aktiviert ist und die Mundatmung gestoppt ist, dann heilen diese Sachen in der Regel sehr, sehr gut und sehr schnell auch wieder ab. Und wenn ich aber die Funktion nicht umstelle, dann bleibt es, verschlimmert sich oder kommt wieder. Das heißt, wenn die dann sich den Eingriff machen lassen, Polypen entfernen oder Rachenmandeln verkleinern lassen, aber ich atme weiterhin durch den Mund, obwohl jetzt das Hindernis wieder weg wäre, dann kommt es auch wieder. Deswegen haben ja so viele dann diese, ach, jetzt habe ich schon wieder Polypen, habe ich schon wieder vergrößerte Mandeln. Also so schnell wie möglich diesen Teufelskreis durchbrechen, weil sich das, wie gesagt, gegenseitig immer wieder aufschaukelt.
Also, das fand ich auch so spannend bei dem Podcast, den der Manolo mit dem Dr. Brenzen gemacht hat. Was allein die Nasenatmung, was die Strömungsverhältnisse in der Nase schon alles machen können und wie diffizil das da abgeht. Und das ist eigentlich diese Stellvertreterursachen, dass ich dann immer irgendwas wegschneide, weil ich sage, das ist jetzt die Wurzel des Übels, was aber eigentlich auch wieder nur ein Symptom von dem Urübel ist. Und das heißt ja eigentlich,
Ja.
das Urübel ist, ich bin aus meiner Funktionalität rausgefallen.
Genau, ja.
Super spannend, weil ich habe auch mein Überbegriff bei all den Dingen, die ich tue, ich nenne mich ja der gesunde Ton, es geht um die Funktion. Ich habe irgendwie hinter allem die Funktion entdeckt, die mit der funktionellen Bewegungslehre und die emotionale Funktionalität und Dysfunktionalität. Und ich finde es so cool, dass ich jetzt so bestätigt werde durch so viel Fachwissen auch. Also mega, total stark. Und es zeigt irgendwie auf, dass die Lösungen eigentlich viel simpler sind, aber halt mit einem gewissen Maß an Eigenverantwortung und Handlung
Ja,
verknüpft sind. Ja, also ich kann das nicht
exakt, ja.
outsourcen und irgendwie an jemand anderen die Verantwortung abgeben, der mir dann was wegschneidet, sondern irgendwie so ein Stück weit ein Interesse und eine Verantwortung für seinen eigenen Körper haben
Das
wollen.
ist im Prinzip auch der Segen und gleichzeitig die Krux der ganzheitlichen Medizin. Sobald du ganzheitlich denkst, ist es immer verbunden mit einer Eigenverantwortlichkeit, weil du im ganzheitlichen Denken draufkommst, dass der Patient sich am Ende immer nur selber heilen kann. Du bist halt ein Wegbegleiter, ein Tippsgeber, Hilfsmittelgeber, aber am Ende muss der Mensch selber was für sich tun. Und so wurden wir leider nicht erzogen, auch von unserem Gesundheitssystem sind wir so nicht erzogen worden, auch von unserem Schulsystem leider überhaupt nicht. Und das fällt vielen Menschen tatsächlich sehr schwer. Also das ist mein tägliches Brot. Ja. Jetzt sind wir aber schon bekannt dafür, dass wir so arbeiten. Und trotzdem kommen da viele Eltern und Kinder nicht in die Kraft, die Dinge dann umzusetzen. Weil Menschen suchen sich ganz gern auch Gründe dafür, warum was nicht geht. Ja. Ich habe zu viel Hausaufgaben, ich habe zu viel sonstige Verpflichtungen. Und sich dann keine 5 Minuten Zeit zu nehmen für die Atmung, ist dann schon traurig. Ja. Und klar ist es oft anstrengend, das mit den Kindern zu machen. Aber da hilft nur erfinderisch sein, fantasievoll bleiben. Ich empfehle dann auch oft die Eltern, dass die in die Schülerposition gehen und sich von den Kindern mal was zeigen lassen, erklären lassen, auch die Geräte mal verwenden. Oder sich selber welche zulegen und da so ein Ritual dann einfach einzuführen.
Ja,
Am Ende sind wir die Summe unserer Gewohnheiten.
Genau. Ich stelle mir auch die Frage, wie es wohl wäre, allein über die Spiegelneuronen, was ich mir als Kind von meinen Eltern ja abschaue, wenn ich jetzt von Eltern aufgezogen werde, die voll in der Funktion sind, die voll funktionell sind, dann kann mir das ja eigentlich, ist die Chance, dass ich rausrutsche, viel, viel geringer, weil ich beobachte ja, dass meine Eltern immer durch die Nase atmen. Die senden ja auch irgendwie ganz andere Impulse aus. Das würdest
Super
jetzt du
schön
auch
mit den
bestätigen, oder?
Spiegelneuronen, ja. Das ist
Ja.
auch, also mir begegnet quasi täglich der Spruch, ja, das hat er von mir. Also immer die Genetik ist dann schuld. Ja, also wir suchen ja
Ja.
ganz gerne einen Schuldigen für irgendeinen Zustand.
Ja.
Und da muss die Genetik oft herhalten. Und da versuche ich den Eltern auch zu erklären, dass natürlich das eine gewisse Prädisposition hat, aber prozentual ist das unglaublich gering, was das ausmacht. Viel wichtiger ist eben die Spiegelneurone über die Epigenetik. Das heißt, was sende ich meinem Kind aus, weil wir sind denen ihr Spiegel, ja, ihr Vorbild. Und ich beobachte bei vielen Eltern, dass die gleichen Dysfunktionen haben
Ja.
und aufgrund der gleichen Dysfunktionen die gleiche Kieferfehlstellung haben. Also eher so rumdenken und das dann eher als Motivation auch sehen, auch für sich da was zu machen.
Ja. Hast du, wie ist es mit den vielen Zahnspangen, die wir vorher noch angesprochen haben? Ist es nötig, dass so viele Kinder so viele Zahnspangen bekommen? Oder könnte man da auch andere Wege finden? Das ist jetzt ziemlich schwierig oder kritisch, du ohne jetzt zu verurteilen.
Na, ich finde die Frage super, weil ich habe für mich mittlerweile meinen Beruf so definiert, dass ich das Gefühl habe, dass ich meinen Job am besten mache, je mehr ich mich ersetzbar mache oder unnötig mache. Also, wenn wir es schaffen, dass die Kinder einen physiologisch breiten Kiefer haben, eine physiologische Funktion, Lippe, Zunge, Wange, Atmung, dann werden diese ganzen klassischen Zahnfehlstellungen, die man dann aufwendig korrigieren im Jugendalter, würden deutlich geringer werden. Also die Patienten, die bei uns eine schöne Frühbehandlung bekommen und funktionell umstellen, das sind dann entweder gar keine Behandlung mehr nötig oder sehr unkomplizierte. Und das sollte eigentlich so unser Antrieb sein. Das wird leider nicht begünstigt durch unser Abrechnungssystem. Das Abrechnungssystem unterstützt so funktionelle Frühbehandlung schlecht und bis gar nicht. Und lassen die Kinder so oft ins offene Messer laufen. Und da sind dann auch oft schon private Kosten damit verbunden, wenn man das dann trotzdem seinem Kind ermöglichen will. Und die Spätbehandlungen werden wieder ganz gut bezuschusst von den Kassen. Deswegen warten auch viele Kollegen auf einen späten Zeitpunkt, weil die sagen, ja, dann kann ich das alles gut, gut verrechnen. Für mich hat alles im Moment noch seine Daseinsberechtigung. Also auch die feste Zahnspange hat ihre Stärken. Genauso die transparenten Schienen, da geht ja der Trend auch hin für die Jugendlichen und mittlerweile sogar auch ein bisschen für die Kinder. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass das immer weniger nötig wäre. Aber da muss viel, viel Umdenken stattfinden.
Ja.
Und auch die Fächer viel besser noch ineinander greifen.
Ja, das ist es. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum da so wenig Interesse von einzelnen Fachrichtungen ist, sich mit anderen Fachrichtungen auszutauschen. Ich finde das total irre, was es für Verknüpfungen zwischen all diesen Disziplinen gibt und was man für Querverbindungen schaffen kann. Und das ist echt so, wie du es auch am Anfang gesagt hast, dass die Humanmedizin, die hört quasi unter den Ohren auf. Und
Ja.
so, was drüber ist, keine Ahnung. Und die Zahnmedizin hört unterm Kinn quasi so ein bisschen auf.
Ja, ist
Und dass
tatsächlich
da
so, ja.
kein Interesse da ist. Ich finde das, ich möchte es auch gar nicht verurteilend sagen, sondern ich möchte anregen, ich möchte Interesse schaffen. Und auch nochmal für alle Pädagogen, die jetzt vielleicht zuhören, das muss ja nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie total das Fachwissen sich über Zähne aneignen muss. Aber wenn ich beobachte, dass ich einen Schüler habe, der echt viel durch den Mund atmet und auch immer, also Mundatmen kann man auch dazu sagen, man sieht nicht ganz so intelligent aus, wie wenn man durch die Nase atmet, weil die Körperhaltung so ein bisschen doof wird, wenn man durch den Mund atmet. Aber es ist vorhin auch schon gesagt, man schiebt den Kopf so vor und man kriegt so ein bisschen so einen müden Blick. Man kann es auch selber mal vor dem Spiegel austesten, ne? Und mein Kopf ist nicht aufgerichtet. Ich habe da auch schon.
Also es hängt tatsächlich auch biochemisch mit dem ganzen Stoffwechsel zusammen.
Ja.
Also, Stickstoffproduktion fehlt, Stickstoffmonoxid, Entschuldigung.
Ja.
Die wird ja in der. Also es wird in.
Jetzt hängt es leider wieder.
Zu liefern.
Mhm.
Und deswegen sind auch die Kinder tatsächlich energieloser.
Ja.
Also auch einfach biochemisch gesehen, ja,
nicht
nur morphologisch. Also es hat viele Auswirkungen. Und ich finde es schön, dass du das mit der Schule ansprichst, ja, dass da auch ein bisschen ein Bewusstsein geschaffen werden sollte und das einfach auch vielleicht in eine tägliche Routine reinzubringen. Einfach mal eine Minute nur atmen gemeinsam mit der Klasse.
Genau, nur durch die
Lippen
Nase
schließen,
atmen.
Zunge nach oben. Und sanft in den Bauch einatmen durch die Nase. Aufrecht sitzen ist da ganz wichtig. Wenn ich nicht aufrecht sitze, kann ich auch keine Bauchatmung aktivieren.
Kannst du, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, wenn ich durch die Nase atme und mir vorstelle, ich rieche an etwas, atme ich ja ganz anders. In Zwerchfellatmung. Kannst du erklären, woran das liegt? Schaltet sich dann beim Hirn was anders oder? Weißt du, der Unterschied, wenn ich also normal, so zügig durch die Nase atme oder wenn ich wirklich bewusst rieche, ist ja ganz anders.
Super schönes Beispiel, ja. Wenn man Kinder fragt, die durch den Mund atmen, die können oft mit Atmung gar nicht viel anfangen, weil Atmung ist ja was, was Gott sei Dank auch unterbewusst abläuft.
Ja.
Das heißt, ich muss da gar keinen großen Fokus drauf legen. Aber wenn ich die Kinder frage, wo atmest du? Ja?
Ja.
Also dann fällt es denen oft schon schwer, da eine Antwort zu sagen. Viele sagen dann tatsächlich, ja, hier, und zeigen auf den Mund. Aber beim Riechen ist jedem Kleinkind sehr früh bewusst, Riechen ist ein aktiver Akt durch die Nase. Und deswegen funktioniert das so gut, wenn du dieses Umschreiben nimmst und sagst, so als wenn du riechen würdest, dann passiert das ganz automatisch, weil die wissen, wie man riecht, wie man einer Blume riecht und so weiter. Und dann habe ich eigentlich genau die richtige Atmung auch, ja. Auch schöne langsame Atmung.
Genau, das Zweifel senkt sich ab und es ist so nicht forciert. Also es ist nicht so ein Stress im Körper, sondern es ist ganz ein harmonischer Ablauf. Also für alle,
super
die daheim
schön.
Auch ein bisschen Ruhe in ihr System bringen wollen, entweder mal aktiv an der Rose, an der Blume, jetzt wenn der Frühling losgeht, riechen, oder man kann sich es auch wunderbar vorstellen.
Einfach nur vorstellen, ja.
Genau, reicht auch schon. Muss ich ganz kurz überlegen. Ich hatte noch einen, ich hatte mehrere Gedanken. Weil du, genau, dieses Thema, das wir da gerade so ein bisschen angekratzt haben, was es alles für Auswirkungen auf den Energiehaushalt haben kann, diese nicht aufgerichtete Kopfposition, die durch die Mundatmung begünstigt wird, ziemlich weit gegriffen, aber siehst du Zusammenhänge zwischen ADHS und solchen Dingen und Mundatmung zum Beispiel.
Ja klar, das ist auch schon wissenschaftlich beschrieben. Also das weiß man, dass Mundatmung zu ADHS führen kann oder das begünstigen kann. Ist ja auch ganz logisch, wenn die durch die Mundatmung kommt und mein Körper eigentlich nie in die richtige Regenerationsphase. Also die Tiefschlafphasen sind viel geringer. Viel kürzer, viel flacher durch die Mundatmung, weil Mundatmung ist im Prinzip unsere Stressatmung. Und dadurch haben wir nachts schon ganz anderen Stoffwechsel, sind morgens eigentlich nie so richtig ausgeschlafen, nie so richtig fit. Und dann versucht der Körper das durch so eine Überreaktion zu kompensieren tagsüber. Und das beobachten wir bei vielen Kindern, ja, mit ADHS. ADHS ist ja auch so wie so eine self-fulfilling prophecy. Die Eltern sind dann überfordert mit den Kindern und dann rennt man von einem Arzt zum anderen und endlich hat man den Stempel, ja, der hat ADHS, ja, dann ist das Thema quasi erledigt. Ach so, das ist, weil der ADHS hat. Und dann kriegt er womöglich noch Medikamente dagegen. Und bei ADHS kann ich nur jedem raten, sich damit ganz tief zu beschäftigen, woher das denn kommt.
Ja.
Das ist kein Schicksal, das ist ja auch keine Krankheit, sondern das hat ganz viele Ursachen einer fehlgeleiteten Physiologie. Mundatmung spielt da eine ganz große Rolle, eben aufgrund auch von der schlechten Sauerstoffversorgung, auch im Gehirn, von unseren Mitochondrien, die können nicht gut arbeiten, das sind ja unsere Kraftwerke in den Zellen. Nährstoffmängel, genau, Nährstoffmängel spielt auch eine ganz große Rolle. Es gibt ganz viele tolle wissenschaftliche Arbeiten auch zum Thema Omega-3-Mängel.
Ja.
Also ADHS, das wäre mein erster Step immer bei den Kindern mit ADHS-Symptomen, einen Omega-3-Index messen zu lassen, Omega-3 zu Omega-6. Und da wird man wahrscheinlich schon in den Blutwerten Auffälligkeiten sehen und dann Omega-3 substituieren.
Ja.
Und da wird man schon riesen Fortschritte machen bei den Kindern.
Ja, mega spannend. Also diese Studien, da bleibe ich in Kontakt mit dir. Vielleicht kann man die auch noch mal irgendwo verlinken für alle, die sich dafür interessieren. Ich würde mich auch tierisch dafür interessieren, wenn ich dann Zeit finde, mir das alles durchzulesen. Ich hätte noch eine Million Fragen. Ich würde ganz gern kurz noch zwei persönliche Sachen, die mich interessieren. Wenn ich jetzt Mundatmer bin, oder sagen wir mal so, wenn ich Schwierigkeiten habe, durch die Nase zu atmen, weil meine Nase oft verstopft ist oder irgendwas, was wäre der erste hilfreiche Tipp, den du mir trotzdem geben kannst, dass ich es irgendwie schaffe, trotzdem nicht durch den Mund zu atmen?
Also ich kann da meine eigene Geschichte auch erzählen. Für mich war das dann irgendwann ein Schlüsselerlebnis, den Satz einfach umzudrehen. Also ich habe immer gesagt, ja, ich muss doch im Mund atmen, weil ich nicht gut durch die Nase atmen kann, weil das ständig verstopft ist. Und dann habe ich den Satz umgedreht und dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht gut durch die Nase atmen, weil ich meistens durch den Mund atme. Und allein dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, einfach mal umswitchen, das nicht als Schicksal anzunehmen, sondern als Challenge. Da ist der Hebel, den ich ansetzen kann. Und dann, okay, wie verbessere ich die Belüftung von meiner Nase? Und ich habe dann angefangen, täglich Nasendusche zu machen, morgens und abends. Hat einen super Reinigungseffekt, gerade bei Allergikern, Heuschnupfen. Das heißt, dass schon mal eine mechanische Reinigung stattfindet.
Hast du
Dann wird
das
das
nur mit
Gewebe.
Wasser gemacht? Entschuldigung, nur mit
Nee,
Wasser oder
schon mit Salz, ja.
mit Salz? Okay, ja,
Ja, gibt es
entschuldige.
da vorgefertigte Päckchen, dass das
Ja.
auch möglichst isotonisch ist. Und dann habe ich diese mechanische Reizung. Ich habe auch eine Stimulation von den Flimmerhärchen, von den Blutgefäßen, von den Schleimhäuten. Das heißt, die werden dann viel besser durchblutet. Die Abwehrzellen können wieder viel besser an den Ort des Geschehens kommen. Also das ist schon mal ein richtiger Gamechanger. Das Zweite, was ich in der Zeit gemacht habe, ich habe Milchprodukte weggelassen, mal für mehrere Monate. Ich empfehle bei meinen Patienten dann mal so eine dreiwöchige Karenz zu machen, weil das Milcheiweiß, Casein, auch so eine verschleimende Eigenschaft hat von den Flimmerhärchen. Und das Dritte ist die Atemtechnik Kapalabhati. Extrem effektiv, um die Atemwege einfach frei zu machen. Hat auf physiologischer Ebene wieder ein paar andere Wirkungen. Das heißt, es ist wirklich eine Atemtechnik, um die Atemwege frei zu machen und den Geist wach zu machen. Hat auch ein paar andere Effekte, könnten wir mal wann anders mal drauf eingehen.
Ja.
Aber zum Freimachen ist es genial, auch wenn ich ein Infekt in Anflug ist, ist das das Erste, was ich mache. Das ist so eine Atemstoßtechnik, so wie du vorher den Vergleich gebracht hast mit dem Riechen,
Ja.
sage ich so wie Schneuzen. Ja.
Genau,
Und das ein paar Mal
reflexartiges
hintereinander.
Ausatmen durch die Nase.
Genau,
Genau.
genau. Und die drei Sachen sind schon mal unglaublich wirksam.
Ja.
Und dann kann man das eben noch ergänzen mit Nährstoffen, mit Vitalstoffen, wie Vitamin D3, K2, Omega-3. Omega-3 ist einfach generell entzündungshemmend, weil oft ist das ja eine chronische Entzündung, die wir da haben. Und da kommt man schon sehr, sehr weit. Und dann natürlich Mouth-Tape, also Lippentapen. Ja, da
Zum
schrecken die
Kleben.
meisten erstmal zurück. Aber das ist eine ultra effektive und ultra einfache Methode, vor der man wirklich keine Angst haben muss. Da gibt es das 3M-Micropore-Tape. Das ist ein ganz, ganz sanftes, hautverträgliches, hypoallergenes Tape. Und ja. da kommt man schon sehr weit.
Also, und als wenn ich Kinder habe, dann hatte ich auch mal bei dir irgendwie gehört oder gesehen, dass man nachts auch beobachten soll, ob die Kinder den Mund geöffnet haben. Dann kann man da auch ruhig mal denen im Schlaf den Mund schließen, oder? Das unterstützen, dass sie durch die Nase atmen, auch im Schlaf. Also es ist auch im Schlaf wichtig, durch die Nase zu atmen.
Genau, also erstmal klar, tagsüber das Bewusstsein schaffen, auch bei den Kindern. Weil alles, was ich nicht im Bewusstsein verinnerlicht habe, wird mein Unterbewusstsein auch nicht umsetzen. Deswegen versuche ich auch den Eltern immer zu erklären, wenn die dann diese Silikonhilfsmittelchen für die so eine Art Mundspange haben, dass die nicht einfach die nachts den Kindern reinklatschen, sondern sich erstmal auf die Übungen fokussieren, erstmal Bewusstsein schulen. Das ist super wichtig. Und dann natürlich nachts ist es super hilfreich, wenn man dann ganz sanft versucht, die Lippen zu schließen. Und dann wird man schon oft feststellen, dass das dann auch reflexartig die Lippen dann erstmal zubleiben. Dann wird, das wird man nicht sehen, aber dann wird die Zunge auch automatisch wieder nach oben gehen. Und dann atmen die sanft durch die Nase. Und da kann man ruhig auch mal ein bisschen hartnäckiger sein und das immer wieder machen. Hoffen, dass die Kids weiter schlafen. Und natürlich abwägen, zu sehen, okay, fließt die Luft auch. Auch wenn es ein bisschen schwer sich anhört, ist auch noch okay. Wenn natürlich gar nichts geht, dann ist das dann, muss man natürlich den Atemweg wieder freimachen, auch durch den Mund. Aber das sind so Sachen, die kann man immer wieder anstoßen. Ja.
Ja, es ist ein riesen Themenfeld. Also auch denen, die jetzt zuhören, denen das vielleicht noch nicht bewusst sein mag, wir haben gerade mal die Spitze des Eisbergs jetzt angeguckt und die Zusammenhänge sind einfach total spannend. Also nochmal zusammenfassend, Zähne, Kiefer, hängt ganz viel mit der Zunge zusammen, hat ganz viel mit der Nasenatmung zu tun. Ich kann aktiv Einfluss darauf nehmen, wenn ich mich an meine Nasenatmung wieder hinarbeite, sollte ich sie denn verloren haben, weil wahrscheinlich ein großer Prozentteil atmet durch den Mund oder es gibt mehr Mundatmer als Nasenatmer wahrscheinlich, ist das?
Nein, mehr nee. Gott sei Dank noch nicht, okay. Aber
man es kann trotzdem immer besser sein.
Und durch die Gegend läuft, ist es schon sehr lustig zu beobachten.
Ja. Aber es, die Feinjustierung, also selbst wenn ich durch die Nase atme, kann ich trotzdem noch was an der Spannfähigkeit meiner Zunge und auch meines Lippenschlusses trotz alledem machen, oder? Da ist immer noch Potenzial versteckt.
Genau, in Amerika gibt es da so einen richtigen Hype oder Trend, das nennt sich Mewing. Ein Dr. Mew hat da eine Zungenübung, die kommt eigentlich aus der Logopädie, hat er für sich dann seinen Namen verwendet und nennt es Mewing, indem man die Zunge einfach an den Gaumen ansaugt, wie ein Saugnapf. Und er verkauft es damit, dass man dadurch auch im Erwachsenenalter immer noch das Mittelgesicht verbreitern kann, die Wangenknochen noch ausgeprägter werden. Facelifting. Also du machst es dann eher ein bisschen über den Beauty-Effekt. Okay. Aber das ist tatsächlich eine super effektive Übung, gerade bei Kindern. Ich plädiere auch dafür, dass das kein Schicksal ist, sondern man kann das in jedem Lebensalter, kann man das alles noch umstellen. Ich habe das selber erst mit über 30 dann effektiv geschafft.
Ja. Also ich werde mich jetzt auch mit meiner Nasenatmung und meiner Zungenposition noch mehr auseinandersetzen. Ich hätte jetzt, wie gesagt, noch 1 Million Fragen an dich. Vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal. Ich habe auch noch ein paar Dinge im Hinterkopf, aber dazu werde ich jetzt noch nicht so viel verraten. Ich bleibe auf jeden Fall mit dir in Kontakt.
Ja, ich würde auch noch 2 Bücher dann verlinken, die super, super spannend sind.
Unbedingt. Packe ich alles mit unten rein. Sollte jetzt dieses Themenfeld schon total viel Aufregung in allen, die zuhören, erwecken, dann schreibt mir uns doch gerne, folgt auch dem Philipp ganz gern auf allen möglichen Kanälen. Ich verlinke auch die Webseite und dann kann man sich nochmal in Ruhe informieren und dann ackern wir dieses Feld jetzt langsam mal durch, weil es einfach echt riesengroß ist und total viel coole Verbindungen am Ende auch mit der Spiraldynamik hat. Also was allein dieses Munddiaphragma mit den ganzen vielen präventrale Muskulatur vorne, die ganzen vielen kleinen Muskeln des Zungenbein, irre. Und dann auch, wenn wir auf Artikulation eingehen, bei Blasinstrumenten, auch bei Sängern, bei Gesangstechnik, also da wird es noch ganz, ganz viel geben. Und wie
Also
gesagt,
auch das Lungenvolumen wird viel
ja.
besser. Beim Singen ist es eigentlich wichtig, dass man möglichst wenig atmet.
Ja.
Und da ist super wichtig, dass man eine gute Nasenatmung etabliert, weil einfach die Atemfrequenz dadurch extrem gesenkt werden kann im Vergleich zur Mundatmung.
Ja. Was vielleicht zum Abschluss jetzt noch ganz wichtig ist, ich rede jetzt nicht davon, auch für die Bläser unter uns, dass wir während dem Spielen jetzt nur noch durch die Nase atmen. Das meine ich nicht. Ich atme auch, wenn ich eine Atempause habe und muss gescheit einatmen, atme ich auch durch den Mund. Also es geht jetzt nicht darum zu
Ja,
sagen, wir sollen nur
dafür
noch
hat es
durch
die
die
Natur
Nase.
ja auch vorgesehen, dass es auch da
Genau.
funktioniert.
Ab einem gewissen Belastungsgrad ist es auch irgendwie logischer, durch den Mund zu atmen, oder?
Ja,
Also wenn ich
ja.
jetzt joggen gehe, dann nur durch die Nase atmen, ist auch ein bisschen krass. Aber kann man schon mal machen, ne?
Kann
Also
man zu
länger
Trainingszwecken machen, genau, ja.
schon. Ja, okay. Also wenn ihr das nächste Mal eine Treppe hochlauft, dann Mund zu und durch die Nase atmen. Und dann schon mal gucken, wie das funktioniert. Da wird man schon
Das trainiert man die
staunen.
CO2-Toleranz, ja.
Aha, okay. Also Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genieß
Gerne.
deine Zeit jetzt weiterhin. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und da ist noch ganz viel Cooles in der Zukunft. Aber stopp, Moment. Ich habe total vergessen in der ganzen Aufregung. Ich habe ja eine Schlussfrage an alle. Von der weißt du vielleicht gar nichts. Meine letzte Frage, die ich allen stelle, ist, was deine Version von einem gesunden Menschen bzw. Musiker ist oder beidem?
Das ist eine coole Frage. Meine Version von einem gesunden Menschen und Musiker ist jemand, der selbstbewusst ist, das heißt, sich seiner selbst bewusst ist und auch dieses Selbstbewusstsein körperlich zeigt. Also jemand mit einem Selbstbewusstsein, mit einer eigenen Körperwahrnehmung, der wird aufrecht dastehen, wird präsent sein. Und das sind, glaube ich, wichtige Eigenschaften auch für Musiker.
Ja, können wir alle gebrauchen. Sehr schön. Coole Antwort, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.
So, jetzt ist sie offen, die Tür hinein in unseren Mund- und Kopfbereich und dieses wirklich, wirklich komplexe Feld. Es gibt zu den Zähnen und was die Kieferorthopädie betrifft, noch ganz viele offene Fragen. Ich weiß. Wenn du also Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib mir doch gerne. Ich kann den Philipp nämlich noch öfter einladen und bleibe weiterhin mit ihm in Kontakt. Lasst uns da also gemeinsam dranbleiben und noch so manch blinde Flecken mit mehr Wissen und Erkenntnis füllen. Jetzt fahre ich die Musik erstmal runter, denn so schnell kann ich gar nicht sprechen, wie die Musik läuft. Ich finde es nämlich gerade für Pädagogen total wichtig, sich ein wenig mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Denn wenn wir es mit dem Begleiten von Kindern und Jugendlichen zu tun haben, im Umgang mit ihrem Körper, denn nichts anderes ist es ja eigentlich, wenn man ein Instrument oder Gesang lehrt, dann ist es doch nur gut, wenn wir uns mit all den Bereichen unseres Körpers ein klein wenig auseinandersetzen und dieses Wissen dann an die Kinder, die vor uns sitzen, weitergeben können. Wenn du jetzt also merkst, wow, dieses Thema interessiert mich total und ich will jetzt sofort mehr darüber verstehen und wissen, dann kannst du gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, denn dort habe ich ein Video zum Thema Kopfaufrichtung aus der Sicht der Spiraldynamik aufgenommen. Und da kann man schon mal ein bisschen mehr Verständnis für den anatomischen Hintergrund der Kopfaufrichtung gewinnen. Ich werde aber in der kommenden Zeit noch viel genauer darauf eingehen und vor allem in den sozialen Kanälen Instagram und soweit möglich auch auf Facebook das ein oder andere kurze Video oder den ein oder anderen Beitrag veröffentlichen, der so hoffentlich für mehr Verstehen sorgt. Die Studien, die Philipp angesprochen hat, werde ich noch nachreichen und auf meiner Website veröffentlichen. Es ging jetzt alles in der Kürze der Zeit nicht ganz so schnell, denn der Philipp ist, wie am Anfang des Interviews erwähnt, gerade Papa geworden und das soll er erstmal in Ruhe genießen dürfen. Ich werde das aber, wie gesagt, nachreichen und mich selbst auch noch mehr damit auseinandersetzen. Solltest du Interesse daran haben, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Ich werde diese Studien auch in dem ein oder anderen Blogartikel verwursteln. Und vielleicht merkst du wieder einmal, wie vielfältig die Themen sind, die ich hier in meinem Podcast bespreche und mit denen ich mich ja auch beschäftige und meine Expertise ausarbeite. Und vielleicht hast du mit diesem Hintergrund auch etwas mehr Verständnis, wenn es manchmal bei mir etwas später wird mit dem Veröffentlichen der neuesten Podcast-Folge und ich über meinen ersten Blogartikel im Januar noch nicht wirklich hinausgekommen bin. Aber ich hatte bzw. habe ja im wahrsten Sinne des Wortes noch die ein oder andere Baustelle bei mir und grab mich so langsam aber frei, um meine kleine Unternehmung, nämlich den gesunden Ton, mit gutem Motor und vollen PS auf die Straße zu bringen. Und ich bin guter Dinge, dass ich bald ganz viel von dem umgesetzt bekomme, was ich mit euch, mit dir teilen möchte. Und ich freue mich schon riesig darüber, wenn ich dafür auch wieder den größten Teil meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit widmen kann. So, jetzt habe ich aber wieder genug geredet. Alle Links zu Philipp, dem YouTube-Kanal von mir und allem anderen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Teilt, liked und kommentiert diese oder andere Podcast-Folgen gerne und schreibt mir bei Fragen, Wünschen, Anregungen eine Mail an dergesundeton@gmail.com oder über das Kontaktformular auf meiner Website dergesundeton.com. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine schöne Zeit, gesunde Töne und immer schön durch die Nase atmen, bis wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Macht's gut, ciao, eure Veronika.